Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Bevor wir anfangen, in Gottes Wort hineinzuschauen, ich werde gerne mit euch beten. Lass uns beten. Vater Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Dass wir das Privileg haben, in dein Wort hineinzuschauen. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Du bist mit uns heute. Du lebst in uns. Und jetzt wollen wir gerne, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst, durch dein Wort. Sprich mit uns heute, zeig uns, was du uns zeigen willst und hilf uns, das zu tun, was du haben willst. Amen. Wie es schon erwähnt ist, heute Morgen wollen wir über die Freiheit reden. Vor einiger Zeit las ich das Buch der Galater durch. Und jetzt lese ich gerade das Alte Testament chronologisch durch und befinde ich mich zurzeit am Ende von 5. Mose. Als ich das Buch der Galater und nun die ersten 5 Bücher der Bibel betrachtete, begann ich mir über das gesamte Konzept der Freiheit nachzudenken. Was ist wahre Freiheit nach dem Wort Gottes? Können nur diejenigen, die nach Pfingsten gläubig werden, wahre Freiheit erfahren? Oder ist es etwas, das Gott für seine Kinder schon immer im Sinn hatte? Ich bin mir ziemlich überzeugt, dass Freiheit etwas ist, die jeden anspricht und dass Gott definitiv will, dass seine Kinder in Freiheit leben. Und durch mein Studium wurde mir klar, dass diese Freiheit nur dann möglich ist, wenn wir nach seinen Bedingungen leben. Heute Morgen möchte ich erstmal einige rhetorische Fragen an euch stellen. Was fällt euch ein, wenn ihr an Freiheit denkt? Was fällt euch ein? Woran denkt ihr dabei? Was ist die eigentliche wahre Freiheit? Ist die Freiheit lediglich das Gegenteil von Sklaverei? Bedeutet Freiheit für dich eine Abwesenheit von Regeln oder Maßstäben? Kannst du in Freiheit leben und trotzdem gewisse Grenzen oder Maßstäbe einhalten? Ist die Freiheit, einfach das zu tun, was wir für uns für gut halten? Als Gläubige und Nachfolger Jesu Christi finden wir unsere Antwort und unsere Lebensstandards im Wort Gottes. Wir können uns nicht einfach auf die Welt oder auf menschliche Philosophie verlassen, um zu sehen, wie die Freiheit aussieht. Das geht nicht. Stattdessen können wir die wahre Freiheit nur im Wort Gottes kennenlernen. Dort finden wir Freiheit aus der Sicht Gottes, unseres Schöpfers. Das ist das, was für uns wirklich zählt. Also was sagt dann die Bibel über die Freiheit? Was ist dann Gottes Vorstellung von Freiheit? Wir fangen am Anfang an. Auf den allerersten Seiten der Bibel können wir sehen, was Gott unter Freiheit versteht. Gott hatte die Himmel und die Erde und alles geschaffen. Gott schuf Adam und Eva nach seinem Ebenbild mit der Fähigkeit, sich zu entscheiden, entweder nach Gottes Maßstäben als seine Repräsentanten in dieser Welt zu leben oder es nach ihrer eigenen Vorstellung zu tun. Gott liebte Adam und Eva so sehr, dass er für sie einen schönen, fruchtbaren Garten schuf, in dem sie leben könnten. Gott erzählte uns etwas darüber, wie der Garten Eden aussah. Es muss ein wunderschöner Garten gewesen sein. Lass uns gemeinsam folgende Verse in 1. Mose 2, Vers 8 bis 10 lesen, um einen Einblick zu bekommen, wie es in Eden war. 1. Mose 2, 8 bis 10. Nun hatte Yahweh Gott im Osten, im Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. In Eden entsprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Eden ist das Wort Eiden, wenn ich das richtig ausspreche, in der hebräischen Sprache. Die Bedeutung dieses Wortes stammt von einem Wort, das übersetzt Vergnügen oder Wonne heißt. Also Gott stellte Adam und Eva an einen Ort des Vergnügens und Wonne. Es war wirklich das Paradies auf Erden. Offensichtlich war es Gottes Wunsch, dass Adam und Eva ein Leben des Vergnügens in vollkommener Gemeinschaft mit ihm leben sollten. In diesem besonderen Garten versorgte Gott Adam und Eva mit einer Fülle von Bäumen, von denen sie essen konnten. Gott liebte sie und gab ihnen eine große Freiheit. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Die dürften von allen Bäumen essen. Die dürfen von allen essen. Er hat ihnen eine Fülle von Bäumen gegeben, von denen sie essen konnten. Gott liebte sie und gab ihnen eine große Freiheit, von allen diesen Bäumen zu essen. Bis auf einen Baum. Bis auf einen Baum, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von denen dürften die nicht essen. 1. Mose 2, 15 bis 17. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeitete und beschützte. Und wies an ihn, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Eine große Freiheit hätten die, aber nicht von dem einen Baum. Sonst werden die sterben. In diesem Paradies auf Erden, wo es viel Freiheit gab, gab es nur eine einzige Regel. Gottes Paradies auf Erden war ein Ort voller Vergnügens und voll Freiheit. Aber es gab trotzdem eine Grenze, die Adam und Eva nicht übertreten sollten. Ein Leben in Freude und Freiheit im Paradies bestand in den Augen Gottes nicht darin, dass Adam und Eva das taten, was sie für sich richtig hielten. So war es nicht. Gott setzt Grenzen, die durch Gehorsam eine perfekte Beziehung mit Gott ermöglichen. Nur im Vertrauen und im Gehorsam innerhalb der von Gott gesetzten Grenzen konnten Adam und Eva ein Leben des Vergnügens und der Freiheit im Paradies erleben. Vielleicht bedeutet Freiheit für einige von uns, das zu tun, was wir für richtig halten. Vielleicht bedeutet Freiheit für einige von uns eine Abwesenheit von Regeln oder Maßstäben. Schon ganz am Anfang der Bibel können wir etwas sehr Wichtiges lernen. Wir erleben die Freiheit nur dann, wenn wir uns dafür entscheiden, Gott zu gehorchen und innerhalb seiner Grenzen zu bleiben. Freiheit für ein Kind Gottes besteht darin, sich zu entscheiden, Gott zu gehorchen und nach seinen Maßstäben zu leben. Das ist die Freiheit. Freiheit für Israel im Alten Testament. Lass uns ein bisschen weiter durch die Bibel schauen. Im Alten Testament, die Israeliten waren Gottes auserwähltes Volk. Das wissen wir schon. In der gesamten Geschichte Israels lesen wir, dass Gott sein Volk immer segnen und ihm Freiheit, Frieden und Wohlstand im gelobten Land geben wollte. Man könnte sagen, dass Gott eine wiederhergestellte Beziehung und eine perfekte Gemeinschaft wie im Paradies mit ihnen haben wollte. Gott war bereit, sie auf diese Weise zu segnen. Aber es war immer davon abhängig, ob sie seinen Maßstäben gehorchten. Leider beschlossen sie sich immer wieder, nach ihrer eigenen Vorstellung von Freiheit, ihr eigenes Paradies zu schaffen. Sie taten, was sie für sich richtig hielten. Sie gehorchten Gott nicht. Deshalb büßten sie das von Gott verheißene Paradies ein und landeten schließlich in der Gefangenschaft. Ja, traurigerweise haben sie ihre Freiheit verloren. Dann hatte Gott sie durch den Propheten gewarnt, Buße zu tun. Als sie Buße taten, rettete Gott sie von ihren Feinden. Und sie konnten in das verheißene Land zurückkehren und wieder in Freiheit leben und Gott anbeten. Also Freiheit für das Volk Israels bestand darin, Gottes Paradies, das verheißene Land, zu besetzen und nach seinen Maßstäben ihn anzubeten und leben. Freiheit bedeutete nicht eine Abwesenheit von Regeln oder das zu tun, was man selber für sich richtig hält. Nein, durch die Geschichte Israels bestätigt uns Gott, dass die Freiheit für ein Kind Gottes besteht daran, sich zu entscheiden, Gott zu gehorchen und nach seinen Maßstäben zu leben. Und jetzt Freiheit im Neuen Testament. Ich möchte auf einige wichtige Aspekte der Freiheit im Neuen Testament eingehen, das für uns von sehr großer Bedeutung sind und von denen wir etwas lernen können. Mir ist aufgefallen, dass die Freiheit im Neuen Testament das bestätigt, was das Alte Testament über die Freiheit lehrt. In Freiheit zu leben bedeutet nicht, ohne Regeln zu leben, und sie erlaubt uns auch nicht, einfach das zu tun, was wir für uns selbst für richtig halten. Wahre Freiheit bedeutet vielmehr, dass Gott uns befreit, nach seinen heiligen Maßstäben zu leben. Freiheit von der Herrschaft der Sünde. Das sehen wir im Neuen Testament. Wenn wir das Neue Testament lesen, können wir sehen, dass das Wort Freiheit in Bezug auf die Freiheit von der Sünde verwendet wird. In Paulus' Brief an die Römer, der Heilige Geist lehrt uns, dass wir in der Sünde geboren sind und daher der Sünde versklavt sind. Er erinnert uns aber auch daran, dass wir durch die Wiedergeburt von der Herrschaft der Sünde befreit sind. Römer 6, Vers 6 und 7. Römer 6, 6 und 7. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist von Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und dann Römer 6, 17 und 18. Römer 6, Vers 17 und 18. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Und dann Römer 6, 22. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch in den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Römer 6, 22. Also die Freiheit ist für uns die Befreiung von der schrecklichen Herrschaft der Sünde in unserem Leben. Wir sind laut 2. Korinther 5, Vers 17 eine neue Schöpfung. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Die Sünde ist nicht mehr unser Meister. Wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit. Ist das nicht wunderbar heute? Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Das ist die Freiheit. Freiheit von der Last des Gesetzes. Das Neue Testament lehrt uns auch, dass wir von Gesetz befreit worden sind. Die Gemeinden in der Region Galatien hatten einen guten Start. Aber unter dem Einfluss religiöser Juden stellten sie sich unter der Knechtschaft des Gesetzes. Sie versuchten, das Gesetz und die Traditionen der Juden zu halten, um Gott zu gefallen. Sie reduzierten das Evangelium auf die Einhaltung religiöser Regeln. Aber Paulus machte es deutlich, dass wir davon befreit sind. Galater 2, Vers 16. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir ja Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzerfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Galater 5, 18. Wenn wir aber von Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter Gesetz. Im Alten Testament waren die Israeliten unter dem Gesetz. Das Gesetz war gut. Es war rein. Es war heilig, weil Gott heilig ist. Aber das Gesetz ist auch ein strenger Erzieher, der uns zeigt, wie sündig wir sind. Lesen wir mal Galater 3, Vers 24 zusammen. Galater 3, 24. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Das Gesetz weist uns auf Jesus hin, den einzigen, der ohne Sünde ist und deshalb das Gesetz auch halten konnte. Es zeigt uns, wie wir die Erlösung durch Jesus brauchen. Durch die Wiedergeburt sind wir von der Last befreit, das Gesetz einzuhalten, um gerecht vor Gott zu sein. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns von den Anforderungen des Gesetzes befreit, indem er sie an unsere Stelle erfüllte. Wir sind deshalb von der Last des Gesetzes befreit worden, weil Jesus alles für uns getan hat. Ist das auch nicht wunderbar? Wir sind befreit von der Last des Gesetzes, weil er das für uns getan hat. Freiheit, ein heiliges Leben führen zu können. In christlichen Kreisen wird viel über die Freiheit gesprochen, oder? Aber was versteht man unter Freiheit? Wie gesehen, jetzt gerade, sind wir von der Last des Gesetzes befreit. Aber heißt das nun, dass wir selbst entscheiden, was gut und richtig ist? Was hat Gott also dazu zu sagen? Wie sieht Gott das? Römer 6, Vers 20 bis 22. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von jeder Gerechtigkeit frei. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztlich nur den Tod gebracht hätten. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Und dann Römer 8, 11. Wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch eure sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus dem Toten auferweckt hat. Solange wir in diesen Körpern leben, werden wir immer noch gegen die Sünde und dem Fleisch kämpfen. Das passiert bei uns jeden Tag. Wir kämpfen gegen den Fleisch. Aber wir sind der Sünde gestorben. Wir sind der Sünde gestorben und der Heilige Geist, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, hat uns lebendig gemacht, um ein heiliges Leben zu führen. Wir sind frei, unser Leben für Gott als Gottes Sklaven zu leben. Wir sind frei, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Also Freiheit bedeutet nicht, ein Leben frei von Regeln zu leben und das zu tun, was wir für richtig halten. Nein, so heißt die Freiheit nicht. Wahre Freiheit bedeutet, frei zu sein, ein heiliges Leben für Gott zu leben. Das ist die wahre Freiheit. Frei, einander in Liebe dienen zu können. Was ist mit Dingen, die nicht für den einen falsch ist, aber für jemand anders doch falsch sein könnten? Sind wir frei, das zu tun, was wir für uns gut heißen, solange es nicht im Widerspruch zu Gottes Wort steht? Sind wir dafür frei, einfach das zu tun, was wir wollen? Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Galater 5, Vers 13, ein sehr wichtiger Vers. Galater 5, 13. Ihr seid zu Freiheit berufen. Wir sind zu Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Ich werde das nochmal lesen. Benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Und 1. Korinther 8, Vers 9. Ihr müsst aber darauf achten, dass diese eure Freiheit nicht die Schwachen zu Fall bringt. Also wahre Freiheit erlaubt mir nicht, das zu tun, was ich für richtig halte, und dabei den anderen verletzen, seine Meinung geringschätze und ihn so vernachlässige. Nein, das ist nicht wahre Freiheit. Was auch immer wir tun, wir sollten über die Auswirkungen nachdenken, die es auf den anderen hat. Warum? Weil wir einander in Liebe dienen sollen. Wenn ich etwas tue, von dem ich glaube, dass die Bibel mir die Freiheit dazu gibt, und nicht darüber nachdenke, wie es sich auf meine Brüder und Schwestern auswirken könnte, dann ist es kein Liebe. Das ist kein Liebe. Dafür haben wir nicht die Freiheit, laut Gottes Wort. Dafür haben wir nicht die Freiheit. Wenn wir uns gegenseitig so behandeln, sind wir eigentlich Sklaven des Fleisches. Wir leben nicht in Freiheit, sondern in Versklavung unserer eigenen Ichs. Also was sagt die Bibel, was wir dagegen tun oder nicht dagegen tun sollen? 1. Korinther 6, Vers 12. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. 1. Korinther 9, 25 bis 27. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge. Ich bin kein Wettkämpfer, das sieht man schon. Aber jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mit Gewalt gefügig. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. Philipper 2, Vers 2 und 3. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streit sucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Achtet andere höher als euch selbst. Also in Freiheit zu leben bedeutet, selbst beherrscht zu sein. In Freiheit zu leben bedeutet, wenn wir unsere Ideen nicht höher als die Ideen anderen stellen. In Freiheit zu leben bedeutet, wenn wir den anderen höher oder besser achten als uns selber. Wahre Freiheit ist, einander in Liebe zu dienen. Ich diene dem anderen, was dem anderen ermutigt und erbaut und nicht, was mich ermutigt und mich erbaut und was mir gefällt. Wahre Freiheit ist nur möglich, wenn wir vom Geist gefüllt sind und im Geist wandeln. Dann lenkt er unser Leben. Und wir werden in der Lage sein, Gott und einander wirklich in Liebe zu dienen. Also lasst uns dann zusammenfassen, was wir heute Morgen über die Freiheit gelernt haben. Freiheit ist nicht eine Abwesenheit von Regeln oder Maßstäben. Die Freiheit besteht darin, sich zu entscheiden, Gott zu gehorchen und nach seinen Maßstäben zu leben. Freiheit ist, von der Sünde befreit zu werden. Freiheit ist, von der Last des Gesetzes befreit zu werden. Freiheit ist, befreit zu sein, um heilig zu leben. Freiheit ist, einander in Liebe zu dienen, selbst beherrscht zu sein, den anderen höher achten als uns selbst. Heute ist Pfingstsonntag, wenn wir uns an das Kommen des Heiligen Geistes erinnern. Er lebt in jedem, der tatsächlich wiedergeboren ist. Er lebt in uns. Möge Gott uns durch die Kraft des Heiligen Geistes helfen, unser Leben für ihn in Freiheit, in wahrer Freiheit zu leben und ihn durch unser Leben zu verherrlichen. Amen.